Herzlich willkommen zum Herz der Mannschaft, der Sky Sport Podcast. Hallo Lothar.
Hallo Dominik, hallo.
Gratulieren wir den Bayern zur Meisterschaft?
Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ich glaube, alles andere wäre ein Fußballwunder. Gibt es zwar ab und zu, aber in dem Fall nicht nur aufgrund der 7 Punkte Vorsprung, sondern vor allem auf die Art und Weise, wie sie zurzeit spielen, mit welcher Dominanz, mit welcher Leichtigkeit, mit welcher Konzentration und vor allem mit welcher Qualität. Keine Hoffnung mehr für einen anderen Meister für diese Saison. Also Gratulation an den FC Bayern. Mhm.
Fandst du auch, dass es eine Weltklasse-Bude war von Kimmich?
Die Bude selbst super. Natürlich mit Kopf, nicht mit Gewalt. Das wäre auch gar nicht möglich gewesen, weil er Kanji vorhin gestanden hat. Er hat das Bein auch schon lang gemacht und deswegen hat Kimmich wahrscheinlich schnell entschieden, hier einen Lupfer anzusetzen. Bürki ein paar Meter vor dem Tor. Gutes Zurücklaufen eigentlich gewesen, war mit der Hand noch auf dem Ball. Ich bin der Meinung, er hätte ihn auch noch halten können, nach außen wegklatschen. Aber ja, mir ist es lieber, es war ein Tor, auch wenn es dafür eine frühzeitige Entscheidung gegeben hat, für mich um die deutsche Meisterschaft. Deswegen schauen wir jetzt mehr aufs Tor von Kimmich als vielleicht auf die Möglichkeit, dass Bürki den Ball halten hätte können. Und das war natürlich gerade dann in so einem Spiel, dass man da so cool ist, so cool bleibt, so abgeklärt und dann eben da vielleicht ein Tor schießt, dass man nicht jeden Tag schießt. Weil es war, wie gesagt, ein Tor in einem ganz wichtigen Spiel mit sehr viel Überlegung, mit sehr viel Gefühl und das verdient ein großes Lob.
Mhm. Interessant war die Aussage von Kimmich ja nach dem Spiel, dass die Trainer, dass Hansi Flick im Vorfeld darauf hingewiesen haben, dass Bürki des Öfteren höher vor der Torlinie steht. Daran ist zu erkennen, wie sehr gut vorbereitet man ins Spiel gehen kann, oder?
Ich muss dich jetzt ein bisschen verbessern, weil ich Hansi Flick auch zugehört habe. Der Trainerstab hat mir das mitgegeben. Also auch Hansi Flick hat das so stehen lassen. wahrscheinlich kam es von ihm, aber es war eigentlich waren die ganzen Trainer mit einbezogen und natürlich studiert man den Gegner. Jeden einzelnen Spieler und dann vor allem auch ein Torhüter, steht er weit vorm Tor, wie reagiert er, ist er bei Flanken stark, ist er mehr auf der Linie stark und wenn man das ihm natürlich gesagt hat, dann hat er vielleicht auch in dem Moment dran gedacht und das sieht man, was man davon hat, wenn man mal den Trainern zuhört.
Auf jeden Fall gut umgesetzt. Kannst du dich an eine Szene erinnern, wo du vorm Spiel oder während dem Spiel eine Schwäche ausgemacht hast und die du dann nutzen konntest? Erinnerst du dich da aus deiner Zeit irgendwie? Gibt es da vielleicht was?
Ja, wir sind ja früher jetzt nicht so vorbereitet worden wie die Spieler heutzutage. Ja. Alles ins Detail wird durchleuchtet. Man hat mal extra ein Team bei jedem Club angestellt, die im Endeffekt jedes Spiel des Gegners, jeden Spieler der gegnerischen Mannschaft unter die Lupe nehmen. Und natürlich hat man zu uns auch gesagt, Mensch, der hat einen starken linken Fuß, der ist trippelstark, der Torhüter fliegt beim Elfmeter immer nach rechts oder bleibt stehen oder bleibt länger stehen. Natürlich hat man ein paar Tipps mitgegeben, aber bei uns war es natürlich jetzt nicht so ausgeklüngelt wie in der Gegenwart bei allen Vereinen. Es ist ja nicht nur beim FC Bayern, dass die oben auf der Tribüne ein paar Leute haben, die das analysieren und dann direkt an den Trainer bzw. an die Spieler weitergeben.
Ja. In einer der letzten Folgen hast du auch schon gesagt, dass du dir Kimmich als Bayern-Kapitän und auch als Kapitän der Nationalmannschaft vorstellen kannst. Ist es so, als ob er von Spiel zu Spiel noch besser wird? Siehst du das auch so?
Ja, ich will jetzt das nicht von Spiel zu Spiel besser. Dann würde er ja in einem halben Jahr besser sein wie Messi und Ronaldo zusammen. Also viel besser geht's ja praktisch nicht. Aber Kimmich arbeitet jeden Tag an sich. Das hat man gestern auch in der Aussage von Hansi Flick gemerkt, dass er sagte, er will sich immer verbessern. Ich habe das auch schon gesagt gestern vor dem Spiel in der Sendung, dass ich Kimmich als Spieler schätze, nicht nur wegen der Qualität, sondern auch wegen seiner Konzentration. Ich sehe ihn ja häufig, wenn ich im Stadion war, vor der Corona-Krise, dass wie er sich warm macht. Er nimmt eigentlich das Umfeld gar nicht so groß wahr. Er schaut nicht nach links, er schaut nicht nach rechts, sondern er hat eine gewisse Anspannung, nicht zu viel, aber so viel, dass er wirklich schon da den Fokus auf das legt, was er später braucht im Spiel. Nämlich volle Konzentration, volle Vorbereitung und das zeichnet ihn meiner Meinung nach auch aus, dass er im Endeffekt immer wieder hundertprozentig fokussiert ist auf das, was er im Moment zu tun hat. Ob das beim Warmmachen ist, ob das im Training während der Woche ist oder dann vor allem im Spiel. Er ist immer hundertprozentig bereit. Und er hat nicht nur gestern ein Riesentor geschossen, ein wichtiges Tor, sondern er ist 13,5 oder 13,7 Kilometer gelaufen. Das war Rekord in dieser Saison für einen Bundesligaspieler. Er hat über 100 Ballkontakte schon wieder gehabt. Also er ist enorm präsent, sowohl in der Offensive als auch in der Defensive. Und ich würde sagen, er ist auch ein aggressiver Leader. Er hat nicht nur spielerische Qualitäten, sondern er ist auch aggressiv, lässt sich nichts gefallen und übernimmt Verantwortung. Und das zeichnet einen Spieler aus, der im Endeffekt den Unterschied macht.
Hansi Flick weist eine bärenstarke Bilanz auf, nur 2 Niederlagen in der Bundesliga. Wie hoch bewertest du seinen Anteil am Erfolg?
Ja, der Trainer hat sowohl beim Erfolg als auch beim Misserfolg immer einen sehr großen Anteil. Und bei Hansi Flick scheint die Sonne, würde ich sagen. Er ist auch jemand, der von den Spielern immer das Optimum herauskitzelt. Und das zeichnet ihn als Trainer aus. Nicht nur auf dem Platz in den Trainingseinheiten, sondern vor allem auch in Gesprächen macht er die Spieler stark. Deswegen ist Jerome Boateng auf einmal wieder in der Form, wie wir ihn vor 5, 6 Jahren gesehen haben, vor allem während der Weltmeisterschaft 2014. Er war ja eigentlich schon abgeschrieben beim FC Bayern und Hansi Flick hat ihn wieder ja zurückgebracht. Und das ist eben gerade seine Stärke, auch mit den Spielern zu sprechen, darauf hinzuweisen, was man erwartet. Und dann hat jeder seine zweite Chance verdient und Jerome Boateng hat sie auch beim Schopfe gepackt und ich glaube, da hat Hansi Flick einen sehr großen Anteil und das ist das beste Beispiel. Auch Manuel Neuer wird der Rücken gestärkt, auch Thomas Müller ist zurückgekommen. Kimmich auf einer Position, wo er immer spielen wollte, wo er aber wenig gespielt hat, zeigt auf einmal Weltklasse-Leistungen. Alphonso Davies auf der linken Verteidigerposition, nicht nur seine Schnelligkeit, die am Anfang herausgeragt hat, sondern auch seine Cleverness in Zweikämpfen, das ist tagtäglich hartes Training, konzentriertes Training. Und dafür ist Hansi Flick bekannt.
Du hast gerade zweite Chance gesagt im Zuge von Jerome Boateng. Das haben uns natürlich auch sehr viele Zuhörerfragen erreicht, gerade zu dem Spiel. Ich würde eine Frage vorziehen, weil es jetzt sehr gut passt. Nämlich Comeback für Thomas Müller im DFB-Team. Sollte Löw seine Meinung ändern? Das ist ja ein Thema, was sehr häufig schon reingebracht wurde. Vielleicht deine Meinung noch dazu?
Ich glaube, das Thema ist gegessen. Jürgen Löw hat sich entschieden gegen Müller. Er hat sich gegen Boateng, gegen Hummels entschieden. Er will eine Mannschaft aufbauen, auch im Hinblick auf die WM 2022 und die EM im eigenen Lande 2024. Und ich glaube, das sind auch solche Gedankenspiele gewesen, dass man sagt, diese Spieler können uns dann nicht mehr helfen, weil sie dann wirklich wahrscheinlich eine Altersgrenze überschritten haben, wo sie uns nicht mehr unterstützen oder helfen können oder weiterbringen. Und deswegen mache ich den Schnitt nach dieser WM 2018. Aber natürlich, wenn man sieht, was Müller beziehungsweise auch was Boateng bringt, kann man natürlich als Fan darüber diskutieren. Aber für Jogi Löw ist es absolut kein Grund, sie zurückzuholen, weil er sich einfach für andere Spiele entschieden hat.
Okay. Nach dem Spiel gestern klang es fast so, als ob Favre schon weg sei, muss man so drastisch zu sagen. Heute dementieren Watzke und Favre direkt. Wie geht's in Dortmund weiter? Was glaubst du?
Ja, ich verstehe die Reaktion heute von Dortmunder Seite, weil es sind noch 6, 7 Spiele und man ist ja auch noch nicht sicher in der Champions League. Man will jetzt auf jeden Fall Ruhe reinbringen die nächsten 5 Wochen, dass man die nötigen Punkte holt, um sich zumindest für die Champions League zu qualifizieren. Ich glaube, es sind 3 oder 4 Punkte Abstand zwischen Platz 2 Dortmund und Platz 5 Leverkusen. Ja, man hat noch ein schweres Auswärtsspiel in Leipzig, was man nicht unbedingt gewinnen muss. Lässt man dann noch anderseits Punkte liegen, dann ist man auf einmal vielleicht sogar Platz 5. Und deswegen heißt es natürlich jetzt nach dieser Niederlage gestern gegen die Bayern und nachdem man Bayern eigentlich schon gratuliert hat zur Meisterschaft, heißt es darum, für Dortmund zumindest einen Champions-League-Platz zu sichern. Und dazu gehört natürlich Ruhe und in erster Linie keine Trainerdiskussion. Aber der Trainer hat sich gestern selbst losgetreten mit einer Aussage, die mich überrascht hat. Und in diese Überraschung hinein ist bei mir gleich der Gedanke gekommen, hey, das heißt, gibt mir ein Signal auf Abschied, was Fabre gesagt hat. Ich rede in ein paar Wochen. Was soll er in ein paar Wochen reden? Da kann er die Mannschaft dann nicht mehr besser oder schlechter machen, sondern in ein paar Wochen kann er eigentlich nur noch über seine Zukunft reden. Und warum soll er über seine Zukunft reden? Wenn er eigentlich noch ein Jahr Vertrag hat bis 2021, gibt es eigentlich auch nichts zu reden. Aber wenn er dann was zu sagen hat, klingt es eben für mich, dass ihn vielleicht ähnlich wie in Berlin vor vielen Jahren und in München-Gladbach, wo er dann auch, wie gesagt, wo er den Gegenwind erfahren hat, dann vielleicht doch für sich selbst die Reißleine zieht. Und deswegen habe ich auch den Namen Nico Kovac gebracht, weil viele, die sich, sagen wir mal, sehr nah mit Borussia Dortmund, mit der Position des Trainers beschäftigen, wissen, dass auf jeden Fall vor einigen Monaten der Kontakt zwischen Vertretern von Borussia Dortmund und Nico Kovac da war.
Man spricht ja von der Winterpause, also da vielleicht auch schon Kontakte.
Ja, vor ein paar Monaten, das ist ja 5 Monate her. Ja, genau, um die Winterpause geht es, weil auch Dortmund nicht mit der Vorrunde zufrieden war. Und da ist ja auch schon von Dortmunder Seite, und nicht nur von außen, sondern auch von Dortmunder Seite, sind dann schon einige Aussagen so gewesen, dass man gehört hat, dass man mit Lucien Favre nicht unbedingt zufrieden ist.
Ja, man hatte echt schon häufiger den Eindruck, dass Favre und BVB irgendwie das Gefühl, dass das nicht so richtig passt. User Tim hat es mal so zusammengefasst, gleichzeitig auch in eine Frage formuliert. Favre macht einen sehr guten Job, aber zur Meisterschaft reicht es eben nicht und deshalb ist wahrscheinlich nach der Saison Ende. So schreibt er.
Ja, man darf eins nicht vergessen, Lucien Favre hat überall gute Arbeit gemacht. Er hat ja nicht nur in Nizza oder in der Schweiz trainiert, sondern eben auch 3-mal in der Bundesliga in Gladbach vom Abstiegskandidaten in die Champions League geführt, mit Berlin oben dabei gewesen und auch in Dortmund. Aber Dortmund hat natürlich auch andere Ziele, immer nur Platz 2. Damit ist ein Watzke nicht zufrieden, damit ist ein Zorc nicht zufrieden und vor allem auch nicht die Fans und ganz vor allem sind auch die Spieler nicht zufrieden, immer nur Zweiter zu werden, Pokalendspiele vielleicht zu verlieren, in der Meisterschaft eigentlich vorne gewesen zu sein in der letzten Saison, 8-9 Punkte und dann trotzdem die Bayern noch vorbeiziehen haben lassen. Auch hier in dieser Saison haben sie gute Spiele gemacht. Aber im Endeffekt, wenn es dann das entscheidende Spiel ist, wie gestern gegen Bayern, wo man unbedingt gewinnen muss, habe ich das Gefühl gehabt, schon vor dem Spiel, nicht nach dem Spiel, da sind wir alle schlau, da wissen wir das Ergebnis, dann können wir kritisieren, dann können wir loben, sondern vor dem Spiel, wie ich die Mannschaftsaufstellung gesehen habe, dass ich einen Sancho, der 30 Torbeteiligungen hat in dieser Saison, nicht von Anfang an bringe, wo ich ein Spiel gewinnen muss, das hat für mich ein Signal gesetzt, dass ich auch meine Meinung meines Tipps beim Tippspiel bei Sky von einem 2-2 in einen 3-1-Sieg von Bayern München umgewandelt habe, weil ich mir gedacht habe, da steckt mir zu viel Angst dahinter. Da muss ich auch mal was riskieren. Und Favre ist dann jemand, der sagt, ja, Sancho ist noch nicht ganz fit. Delaney hat 7 oder 8 Monate eine Verletzungsphase hinter sich und macht dann 3 volle Spiele oder 2,5 volle Spiele in 9 Tagen. Das, ich kann nicht immer nur Rücksicht nehmen, ist einer verletzt, braucht einer 5 Wochen Anlaufzeit. Sancho hat 2 Spiele gemacht vorher, 20 Minuten, 30, 35 Minuten. Und wenn dann die Aussage auch nach dem Spiel noch kann, Sancho kann 45 Minuten spielen. Wenn ich das höre, Da schüttle ich den Kopf, weil wenn ein Sancho 45 Minuten spielen kann, dann lasse ich ihn die ersten 45 spielen, dann hat er eine Halbzeitpause, dann kann er auch nochmal 20 Minuten in der zweiten Halbzeit spielen. Und das ist auch ein Zeichen an den Gegner. So zeige ich den Gegner gleich, ich gehe kein Risiko, ich versuche erstmal hinten zu spielen. Dortmund hat gut angefangen, die ersten 10 Minuten, aber dann haben sie sich immer weiter in die eigene Hälfte zurückblicken lassen. Und ich glaube, es war auch ein Zeichen an Bayern München aufgrund der Aufstellung, dass hier nicht in die Vollen gegangen ist, sondern dass man auch da zu abwarten gespielt hat. Und wenn ein Sancho von der Bank kommt, dann habe ich das Gefühl, dass er nicht unbedingt die Lust hat, weil jeder Spieler würde gern sich beweisen oder zeigen, wenn 205 Länder auf der ganzen Welt dieses Spiel live übertragen.
Ja, und natürlich fragen sich jetzt auch alle, ganz Fußball-Deutschland, die 8. Meisterschaft in Folge, wie kann das wieder spannend werden? Also man hat ja den Eindruck, jetzt die Bayern holen wieder die Meisterschaft. Das gefühlt, ich drücke es jetzt mal so aus, das kann ja nicht sein. Also wie kriegen wir wieder mehr Spannung rein? Vor allem, wie sollen dann die anderen Teams auch arbeiten?
Ja, ich glaube, dass die Dortmunder eine sehr gute Einkaufspolitik getätigt haben, dass sie eigentlich gut aufgestellt sind. Wir haben auch gestern wieder Spieler auf der Ersatzbank gehabt, die meiner Meinung nach auch in die ersten 11 gehört hätten. Ja, Dortmund ist gut aufgestellt. Sie müssen einfach ein bisschen so auch dann die Big Points holen. Gegen Bayern München haben sie in dieser Saison 6 Punkte liegen lassen. Das ist genau der Unterschied, der jetzt sie trennt. Das sind 7 Punkte. Und sie haben in der Vorrunde ein bisschen, ja, würde ich sagen, auch da gegen schwächere Mannschaften nicht das Optimale herausgeholt. Wenn du heutzutage gerade gegen eine Übermannschaft wie Bayern München mithalten willst, da musst du sie mindestens einmal schlagen. Ja, das ist meistens in Dortmund, wenn überhaupt, dann zu Hause. Und vor allem darfst du dir gegen die sogenannten kleinen Gegner nicht diese Punktverluste erlauben, die sich Borussia Dortmund in der Vorrunde erlaubt hat. Bayer Leverkusen, auch da gestern eine Niederlage, einen Laufstart. Auch sie haben tolle Spieler, zeigen tollen Fußball, aber dann sind wieder Spiele dabei, die sie zurückwerfen, wie gestern die Niederlage gegen Wolfsburg zu Hause.
Ja, lass uns das Thema Dortmund-Bayern mit einer abschließenden Frage eines Instagram-Users abschließen, der den Namen trägt Bratzo2386. Vermutlich ist es nicht dein ehemaliger Teamkollege und jetziger Bayern-Sportdirektor, aber er hat folgende Nachricht geschrieben. Hallo Lothar, waren für dich früher die Spiele gegen den BVB auch etwas Besonderes oder ist für dich der wahre Klassiker Gladbach gegen Bayern?
Es war früher eine andere Zeit. Dortmund ist die zweite Macht in Dortmund, in Deutschland geworden in den letzten Jahren. Sie hatten ja die vor den 7 beziehungsweise mit der jetzigen Meisterschaft vor den 8 Meisterschaften zweimal die Meisterschaft gewonnen mit Jürgen Klopp. Sie haben eine enorme Leistung vollbracht, nachdem sie kurz vor dem Bankrott gestanden sind, 2002 Insolvenz, 2003. Und dann haben sie gut gewirtschaftet, haben gutes Händchen gehabt, Michael Zorc gute Spieler verpflichtet, haben auch mit Jürgen Klopp natürlich den idealen Trainer gehabt und haben so den Abstand zu Bayern München verkürzt. In meiner Zeit war Dortmund gerade Ende der 90er, wo sie auch die Champions League gewonnen haben, mit Ottmar Hitzfeld, waren sie wirklich ein Konkurrent. Es waren aber nur 3-4 Jahre. Vorher war es Hamburg, vorher war es mal Mönchengladbach, vorher war es mal Werder Bremen, es war mal der FC Köln. Also es waren immer wieder Mannschaften, aber nicht auf so eine lange Distanz wie jetzt Bayern und Dortmund. So diese Rivalität, Erster gegen Zweiter, Dortmund gegen Bayern, Bayern gegen Dortmund, sondern es hat früher, Bayern war immer dabei, aber der Gegner um die Meisterschaft, der hat sich dann häufig schon nach einigen Jahren immer wieder gewechselt.
Ja, okay. Lass uns über die Champions League-Plätze sprechen. Zum Einstieg da auch eine Zuhörerfrage von Daniel. Sind Leverkusen und Gladbach für dich Champions League-Teams, die auch mal eine Gruppenphase überstehen können?
Sind sie ganz sicher, aber beide, wie gesagt, fehlt mir noch die Konstanz. Das hat man auch gestern in Gladbach mit Gladbach gesehen. Wenn es um Champions League geht, dann kann man auch in Bremen 0-0 spielen. Aber da müsste man zumindest überlegen sein, müsste man eigentlich dominieren. Ja. Ich bin ein Champions League-Kandidat. Werder Bremen spielt gegen den Abstieg. Dann kann es nicht sein, dass Bremen mehr sprintet. Dann kann es nicht sein, dass Bremen mehr Torschüsse hat, dass sie mehr Zweikämpfe gewinnen. Das fehlt mir dann bei Gladbach, ähnlich wie bei Leverkusen, dass sie dann in diesen Spielen ähnlich wie der BVB, was ich vorher schon gesagt habe, wichtige Punkte liegen lassen um den Kampf für die Champions League. Und das passiert ja dann in der Champions League auch. Aber trotz alledem sind das Mannschaften, die mir Hoffnung machen in der Zukunft, da oben, auch mal ganz oben zwischen Leipzig und Dortmund und zwischen Dortmund und Bayern vielleicht mal reinzukommen, weil sie eben auch tolle junge Spieler haben. Aber ich sage immer auch eins, Erfahrung ist sehr, sehr wichtig, vor allem wenn man Titel gewinnen will. Und die hat eben der FC Bayern, Titelerfahrung. Nicht jetzt Spiele in der Bundesliga, sondern Bayern München hat, jeder Spieler hat da schon Titel gewonnen. Das gibt es bei Dortmund nicht, das gibt es bei Leverkusen nicht, das gibt es in Mönchengladbach nicht und auch bei Leipzig nicht. Ja. Und gerade dann, und das hat der Thomas Müller am letzten Samstag nach dem Spiel gegen Frankfurt gesagt, wir sind immer noch gierig, Titel zu gewinnen. Ja? Oder wir sind gierig, immer das Unmögliche noch möglich zu machen, wie letzte Saison den Rückstand zu Dortmund noch aufzuholen.
Ja, das heißt Dortmund und Leipzig auf den Plätzen 2 und 3 und Leverkusen, Gladbach kämpfen um die 4 sozusagen.
So sieht es meiner Meinung nach aus, obwohl punktemäßig alle 4 zusammenstehen. Ja. Es muss ein Lauf da sein und dann kann auch Gladbach oder Leverkusen vielleicht vor Leipzig oder sogar noch vor Dortmund ins Ziel einlaufen. Ja, das entscheiden die Vereine für sich alleine. Wenn jeder seine Qualität ausspielt und ich das Restprogramm anschaue, müsste eigentlich Dortmund als Zweiter ins Ziel laufen, Leipzig als Dritter und Platz 4 und 5, ja, der ist ganz eng zusammen. Da möchte ich eigentlich gar keine Prognose abgeben. Ich bin, im Endeffekt muss ich ja fair sein, aber natürlich, wenn man 5 Jahre in Mönchengladbach groß geworden ist und als Kind in Mönchengladbachern immer die Daumen gedrückt hat, dann sympathisiert man, und es tut mir jetzt leid und ich hoffe, dass mir das in Leverkusen keiner übel nimmt, dann sympathisiert man natürlich ein bisschen für den Verein, wo man im Endeffekt seine ersten Profijahre eigentlich erfolgreich erlebt hat. Und ich bin in Mönchengladbach Profi geworden, geworden. Ich bin in Mönchengladbach ausgebildet worden. Ich bin in Mönchengladbach Nationalspieler geworden. Und es ist ja völlig normal, dass ich dann, sagen wir mal, ein bisschen mehr für die Borussia aus Mönchengladbach sympathisiere, was Platz 4 angeht.
Ja, ich glaube, das wird sogar Rudi Völler verstehen.
Das versteht er ganz sicher. Er drückt ja nach wie vor auch den Bremern die Daumen, wenn Leverkusen außen vor ist.
Ja. Wir haben eben schon über Leverkusen kurz gesprochen. Deutliche Niederlage gegen Wolfsburg. Vielleicht für den einen oder anderen schon sehr überraschend. Wir haben dazu eine Frage bekommen von Jonas. Was hältst du von Maximilian Arnold?
Ja, natürlich, es war immer ein großes Talent, schon vor 6 Jahren. Jetzt reift er langsam mit 26 Jahren zum Führungsspieler, übernimmt Verantwortung, hat ja gestern auch 2 Vorlagen und Tor gemacht. Alles Standardsituation, also Verantwortung heißt ja auch, ähnlich wie Kimmich bei Bayern München, der ja auch die Standard schießt, ja, der ist schon ein Spieler, der sich dann in der Hierarchie nach oben durchgekämpft hat und dann eben auch wichtige Sachen auf dem Platz übernimmt, wie eben Standardsituation. Und er ist ja auch für mich eigentlich das Gesicht des VfL Wolfsburg, weil alle anderen Spieler, die sind in den letzten 3-4 Jahren gekommen, meistens auch aus dem Ausland. Und Arnold ist aus der Akademie von Wolfsburg in die erste Mannschaft gekommen und hat sich eigentlich immer wieder durchgesetzt. Ist ein wichtiger Spieler für den VfL und vor allem bei den Fans unwahrscheinlich beliebt.
Mhm. Siehst du ihn in der Nationalmannschaft?
Nee, zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gerade im Mittelfeld ist ja auf dieser Position die Nationalmannschaft gut besetzt. Ich denke an Gündogan, ich denke an Groß, ich denke an Can und an Kimmich. Das sind ja 4 Spieler, die so in dieser Position spielen, die auch Maxi Arnold spielt, so 8er-Position vor der Abwehr. Natürlich immer mit Antrieb nach vorne, aber wenn er weiterhin seine Leistungen bringt und besser ist wie die Jogi Löw zurzeit auf seinem Zettel vor ihm stehen hat, dann sollte man auch mit Maxi Arnold vielleicht das eine oder andere Mal ernster hingucken, um ihn dann vielleicht dann doch irgendwann mal einzuladen. Er war ja U21-Nationalspieler, dann war er ein bisschen verschwunden mit den Wolfsburgern. Jetzt spielen sie wieder besser, spielen stabil und Maxi Arnold ist ein wichtiger Faktor für die Erfolgsserie, die der VfL Wolfsburg in dieser Bundesliga-Saison hat.
Mhm. Eine weitere Frage kam zu einem anderen Spieler, und zwar zu Robin Koch vom SC Freiburg, der ja in den letzten Wochen auch mit Topclubs, unter anderem aus der Bundesliga, Dortmund, Leipzig, aber auch aus dem Ausland in Verbindung gebracht wurde. Wie findest du diesen Spieler?
Ja, gestern hat er natürlich eine unglückliche Schönen Situation Box gehabt vor dem Anschlusstreffer. Da hat er 2 Fehler auf einmal gemacht. Ja. Aber grundsätzlich ist ein junger Spieler und diese Fehler muss man jungen Spielern zugestehen. Dann lernen sie auch davon und ist auch ein Garant dieser Freiburger Erfolgsgeschichte. Platz 7, gestern wieder einen Punkt in Frankfurt geholt und Nationalspieler, ein paar Spiele auch da bei Jogi Löw schon gemacht, einen Schritt weiter wie Maxi Arnold. Von dieser Seite her kann ich es verstehen, dass man auch im Ausland auf so einen jungen, talentierten Spieler aufmerksam geworden ist.
Mhm. Dortmund könnte gut passen zu Hummels und Zagadou mit ihm. Die 3 hinten?
Ja, Dortmund hat ja Piszczek mit seiner Erfahrung da hinten drin, macht er ja auch gute Spiele, umfunktioniert von der rechten Außenverteidigerposition zum rechten Teil der Dreierkette. Also hat andere Abläufe, aber er hat eine Riesenerfahrung. Al-Kanji ist da, Hummels ist da, Zagadou ist da. Haben jetzt schon 4 Spieler, ja. Aber bei einer Dreierkette langen 4 Spieler nicht. Und ganz sicher wäre ein Verein wie Dortmund oder Leipzig der nächste Schritt für ihn.
Mhm. Ich überrumpel dich jetzt mal ein bisschen, weil Tim hat nämlich auch noch eine allgemeine Frage gestellt. Und zwar, könntest du sagen, Lothar, wer für dich der beste Verteidiger in der Bundesliga ist, der beste Innenverteidiger?
Zurzeit Alaba.
Ah ja.
Wir kommen ja nicht an Bayern vorbei und ich glaube auch die Stabilität in der Abwehr ist ein großer Verdienst von David Alaba, der Leader Qualitäten hat, der lang genug schon bei Bayern München ist und auf einmal auch bei Hansi Flick in dieser Position gesetzt ist und zwar 100%ig gesetzt und deswegen ist es ja auch schwierig für einen Hernandez wieder in die Mannschaft zu kommen, weil eben mit Alaba ein Spieler nicht nur hinten seine Aufgabe 100%ig erledigt, sondern eben auch mit seiner Geschwindigkeit Räume zumacht oder Bälle abläuft, die vielleicht der eine oder andere nicht mehr schaffen würde. Und dann ist er natürlich auch im Aufbauspiel hervorragend, hat Persönlichkeit und ich glaube, dass da ein Innenverteidiger beim FC Bayern spielt, den man vor der Saison auf dieser Position ganz sicher nicht auf der Rechnung gehabt hat.
Ja, sehr überraschend. Du hast ja auch mehrere Positionen gespielt in deiner Karriere. Nimm uns da mal mit. Wie ist das, wenn du auf einmal dann auf einer anderen Position spielst oder gerade auch bezogen auf David Alaba? Jetzt spielt der Innenverteidiger. Denkt da ein Spieler auch am Anfang, okay, ja, krass, habe ich noch nie gemacht, aber ich gebe alles, ich versuch's. Oder denkt er, ja, cool, Innenverteidiger, läuft.
Also, ja, Alaba wollte ja eigentlich schon immer zentral spielen, ein bisschen weiter vorne auf der 6 oder beziehungsweise auf der 10 ist er ja groß geworden, jetzt spielt er wieder zentral, vielleicht fühlt er sich da auch wohler, seitdem sein Partner auf der linken Seite, Frank Ribéry, nicht mehr da ist, wo er für mich die beste linke Seite auf der ganzen Welt war vor 4, 5 Jahren, muss ich sagen, ist er in diese Position hineingewachsen. Er ist schon immer ein cleverer Spieler gewesen und jetzt kann er seine Fähigkeiten einbauen, eben auch von hinten schon das Spiel aufzubauen, gute Bälle nach vorne zu spielen, nicht nur einen langen Ball zu schlagen, sondern auch gezielte Bälle. Und auch durch seine Erfahrung ist er da in einer Position, die ihn gut tut, die den FC Bayern gut tut. Und deswegen ist er eigentlich aus dieser Position zum jetzigen Zeitpunkt nicht wegzudenken.
Ist ja schon Wahnsinn, ein bisschen Weltklasse. Außenverteidiger und jetzt bist du Weltklasse-Innenverteidiger. Also das zeugt ja einfach von einer ganz großen Expertise, Klasse, Ausbildung, Kompetenz, die der Spieler hat.
Ja, ähnliches ist ja bei Kimmich. Rechtsverteidiger Weltklasse und jetzt ist er auf der Nummer 6 Weltklasse. Ja, und das sind jetzt nicht Positionen, die ich gespielt habe. Ich war ja eigentlich immer nur im Zentrum und deswegen hatte ich immer die gleichen Laufwege und auch den gleichen Blick von von weiter hinten, weiter vorne. Aber ich hatte eigentlich immer von der Mitte des Spiels irgendwo aus dem Zentrum heraus dirigiert. Alaba kommt von links hinten in die Mitte, Kimmich kommt von rechts hinten in die Mitte, ein bisschen vor Alaba. Und das ist dann schon eine größere Umstellung wie bei mir, aber das machen beide hervorragend und werden natürlich auch von ihren Trainern hervorragend eingestellt.
Lass uns nochmal auf den Abstiegskampf blicken. Viele rechnen auch damit, dass Union Berlin jetzt auch nochmal da unten reingezogen wird. Die Bremer, du hast sie eben auch schon angesprochen, letzten zwei Spiele 4 Punkte. Zeigen sich auch jetzt doch verbessert. Da haben wir in den letzten Folgen auch oft drüber gesprochen. Was glaubst du, Union Berlin, werden die auch nochmal unten reinkommen?
Ich habe es gestern Abend schon gesagt. Ich habe jetzt gedacht, du hast mir gestern Abend zugehört bei Sky. Ich habe gesagt, also Union Berlin, wenn sie zu Hause nicht die Punkte holen, die sie vorher geholt haben, mit Dank der Unterstützung ihrer Fans, dann sind sie bisher noch nicht gesichert. Das hat vor der Corona-Krise eigentlich noch nichts ausgesehen, aber Bremen hat jetzt ein paar Punkte geholt, Düsseldorf auch den einen oder anderen und Union muss halt jetzt mal wieder punkten, dass man gegen Bayern München zu Hause verlieren kann, dass man auch das Derby bei Hertha verliert. Ja, ist alles noch erklärbar. Aber jetzt müssen eben Punkte geholt werden zu Hause, dass sie eben, sagen wir, noch 5, 6 Punkte holen. Dann müsste das eigentlich auch durch sein für sie, dass sie mit 5, 36 Punkte die Klasse halten. Aber die Punkte müssen sie erst holen. Auswärts haben sie generell Probleme. Zu Hause, wie gesagt, Punkte gewonnen, wo man ihnen nicht zugetraut hat. Komme ich wieder auf Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach zurück. Beide bei Union Berlin verloren. Und das ist natürlich ihre Stärke gewesen, mit ihrem Publikum zu Hause Überraschungen zu zeigen oder Überraschungen zu machen. Und diese Punkte oder diese Unterstützung fehlt ihnen jetzt. Und jetzt müssen sie es alleine regeln. Natürlich ist es jetzt eine Mannschaft, die jederzeit auch diese Punkte noch holen kann, aber sie müssen erst geholt werden und das wird nicht einfach. Und wenn sie dann so ein bisschen den Atem von Werder Bremen oder Düsseldorf spüren, dann kann man auch nervös werden, weil das ist eine Situation, mit der man nicht unbedingt im Februar gerechnet hat.
Ja, eigentlich würde am Samstag das Champions-League-Finale stattfinden. Jetzt sehen wir am Samstagabend das Topspiel mit dir im Studio, Bayern gegen Düsseldorf. Vermutlich ein bisschen anders als das Champions-League-Finale, aber wir freuen uns trotzdem drauf. Bayern gegen Düsseldorf.
Ja, zwei deutsche Mannschaften dabei am Samstag beim Topspiel. Das ist ja das Positive. Im Champions League-Endspiel könnten vielleicht auch zwei dabei sein mit Leipzig und Bayern München. Mehr haben wir ja nicht mehr drin, aber eher unwahrscheinlich. Andererseits ist es die Situation und das Champions League-Spiel, das werden wir dann irgendwann im August sehen. Gehe ich jetzt mal davon aus. Okay. Auch so, was meine Informationen sind, dass die Champions League in K.O.-Runden in der ersten Hälfte August über die Bühne gehen soll, in einen neutralen Land, könnte ich mir auch ganz gut in Deutschland vorstellen, weil wir eben vielleicht jetzt auch am weitesten sind, was diese ganze Corona-Disziplin und Corona-Regeln betrifft. Da sind wir ja wirklich den anderen Ländern voraus. Die anderen Länder schauen also uns, die anderen Länder holen sich Informationen. Und wenn sich die UEFA entscheidet, diesen Viertel oder diesen Rest der Achtelfinalspiele, Viertelfinale, Halbfinale und Finale irgendwo auszutragen in ein Land, eben weil es dann eben auch, sagen wir mal, auch einfacher durchzuführen ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass Deutschland wieder ein heißer Kandidat ist, dann diesen tollen Wettbewerb austragen zu dürfen.
Ja, und vielleicht stellt ja Düsseldorf dann das Stadion zur Verfügung, dann wären sie da auch dabei. Aber jetzt am Samstag.
Ja, erstmal das Stadion nicht. Muss ja gar nicht so groß sein, weil Zuschauer dürfen sowieso nicht teilhaben dabei. Aber trotz alledem könnte ich mir das schon vorstellen, wegen, wie gesagt, diesen Corona-Regeln, dass da Deutschland eine gute Chance hat, bei der UEFA da mit, sagen wir mal, in die Verlosung wieder dabei zu sein.
Ja, das wäre doch cool. Mal sehen, wenn da die Entscheidungen gefällt werden und veröffentlicht werden. Darüber werden wir dann auf jeden Fall dann auch berichten und sprechen. Für heute sind wir durch. Danke dir, Lothar.
Ja. Schöne Grüße, alles Gute und viel Spaß und dann bis nächste Woche.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.